nachdem er nun da war. Und nun, mein lieber Sohn, haben wir keine Zeit zu verlieren. Jetzt wollen wir an die Arbeit gehen. Wir haben viel vor. Ein grandioses Werk der Schöpfung. Sondern sie haben zuerst einmal geplant. Gott ist nicht ein Glücksspieler, der drauf los eine Schöpfung schafft. Mal sehen, wie es wird. Mal sehen, ob die Geschöpfe uns vielleicht gehorchen oder auch nicht gehorchen. Gott ist auch nicht ein erster Beweger, wie man in manchen Büchern nachlesen kann. Gott hat nicht am Anfang etwas, einen Urknall oder was stattfinden lassen und dann sieht er seither selber gespannt zu, was sich da tut. In einem Buch fand ich den Ausdruck, der Gott der Quarks und Pi-Mesonen, der sei wohl selber gespannt, was sich in seiner Natur so alles tut. Quarks sind allerkleinste Bausteine, die man theoretisch postuliert, allerkleinste Bausteine der Teilchen der Atome. Die Quantenphysik beschäftigt sich ja mit solchen Dingen, aber es ist unmöglich, ein Quark, so ein Teilchen, drei Stück stecken in so einem Elektron oder Proton drin. Theoretisch hat man das festgestellt, man kann sie nicht isolieren, man kann sie nicht einzeln nachweisen. Der Gott der Quarks und Pi-Mesonen, der sei wohl selber gespannt, was da nach Heisenbergs Unschärferelation sich so alles tut im Mikrokosmos. Er ist genauso wenig überrascht von dem, was im Mikrokosmos geschieht, wie er überrascht ist von dem, was im Makrokosmos sich tut. Und genauso wenig ist er überrascht über uns Geschöpfe. Er sieht alles im Voraus. Vater und Sohn, ja, ich kann es nur in unzulänglichen menschlichen Worten sagen, wie soll ich es anders sagen? Vater und Sohn haben die ganze Heilsgeschichte gleichsam wie einen Film an sich vorüberziehen lassen und alles erkannt, was geschehen wird. Epheser 3, Vers 11. Sie haben das insgesamt geplant und festgelegt, wobei sie den Geschöpfen Freiheiten lassen. Gott ist der Gott, der Freiheiten lässt. Er will keine Roboter und Automaten, und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde nicht. Wir arbeiten ja heute in der Industrie immer mehr mit Automaten und Robotern, aber die können leider eines nicht. Die können ja notfalls sogar sprechen, sprechende Computer, das kann man ja auch machen. Aber das kriegen die ja vorher eingeimpft, was sie da reden. Aber eines kann man nicht, liebende Computer, liebende Roboter. Liebe ist nur in Freiheit möglich. Deshalb will Gott Menschen, und das ist seine höchste Vaterwonne, wenn er Geschöpfe hat, die Nein sagen können und doch Ja zu ihm sagen, die ungehorsam sein können und doch sagen, Vater, ich will dir folgen. Daran hat er seine Freude. Und die Möglichkeit, ihr Lieben, haben wir, dass wir auf diese Weise das Vaterherz erfreuen. Jeder von uns kann Nein sagen. Jeder von uns kann ungehorsam sein. Keiner wird zum Gehorsam gezwungen. Diese Entscheidungsfreiheit haben wir. Keine absolute Freiheit, aber eine relative Entscheidungsfreiheit haben wir. Nun, Epheser 3, Vers 11. Planung. Vater und Sohn haben geplant die Äonen, den Ablauf der Äonen. Epheser 3, Vers 11. Leider sind da die meisten Übersetzungen unzulänglich. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn, wörtlich nach dem Vorsatz der Äonen, nach dem Vorsatz der Zeitalter. Die Zeitalter wurden geplant und festgelegt, auch dass der jetzige Äon, der Böse genannt wird. Vater und Sohn haben gesehen, wenn wir Geschöpfe schaffen, mit einer Freiheit Nein oder Ja zu sagen, die werden von ihrem Nein Gebrauch machen. Zum großen Teil jedenfalls, nicht alle Engel sind gefallen. Aber jener, von dem wir gestern sprachen, der in seinem Herzen sprach, zum Himmel will ich hinaufsteigen, mich selbst gleich machen, dem Höchsten, der machte von der Möglichkeit des Nein Gebrauch. Es kam der Fall Satans, und viele Brüder sehen es so, dass wir diesen Fall Satans zeitlich einordnen können zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und da haben nach dem Buche Hiob 38 alle Morgensterne und alle Söhne Gottes miteinander gejauchzt und gejubelt, alle. Fall Satans, unser Kosmos wurde in Mitleidenschaft gezogen und die Erde wurde, wie man auch übersetzen kann, im zweiten Vers der Bibel. Und die Erde wurde Tohu Wabohu und Finsternis war über der Tiefe. Selbst in Büchern von Naturwissenschaftlern, die nicht glauben, kann man lesen, dass unsere Erde im Anfangsstadium wohl eine Phase durchgemacht hat, wo sie überhaupt kein Licht empfing. Überhaupt kein Licht empfangen konnte, denn sie war vielleicht durch feuerflüssiges Magma, das aus dem Innern herausgebrochen war, als die Erdkruste noch nicht fest war, von einem dicken Wolkenmantel umgeben. Wie dunkel wird's bei uns bei einem Gewitter. Aber das ist noch gar nichts gegen diese Jupiter-ähnlichen Verhältnisse, vielleicht 100.000 Jahre lang im Anfangsstadium der Erde, wo kein Lichtstrahl durchdrang. Obwohl die Milchstraßen, die Sterne und auch die Sonne grundsätzlich schon da waren. Im ersten Vers der Bibel ist alles da, so fasse ich das jedenfalls auf. Alles andere hat mich nicht überzeugen können. Die Sonne war zwar noch nicht geballt wie heute, und so ist auch in 1. Mose 1, Vers 3, es werde Licht, die Sonne noch nicht in der heutigen Weise zu erkennen gewesen, sondern da ging nun diese Finsternis, dieser riesige, dicke Wolkenmantel langsam zurück. Und ein wenig Licht kam durch und erste Pflanzen konnten wachsen. Friedrich Bettex, der sich auch viel mit diesen Dingen beschäftigt hat, Friedrich Bettex und andere haben gesagt, da die Sonne viel größer ist als die Erde, brauchte sie auch viel längere Zeit zu ihrer Ballung, bis sie mit ihrer Ballung fertig war. Die Erde war früher fertig und deshalb war auf der frühen Erde da so ein verwaschener, riesiger Nebelfleck am Himmel, der vielleicht ein Zehntel des Himmels einnahm. Die Sonne wurde erst fertig, in der heutigen Weise funktionstüchtig zur Unterscheidung von Tag und Nacht und Jahreszeiten am vierten Tag der Bibel. Da wurde die nicht angeklebt an den Himmelsgewölbe, sondern die Sonne, die längst vorher da war, aber eben zu ihrer Ballung längere Zeit brauchte, die war damit erst fertig am vierten Tag, viel später als die Erde. So können wir doch manche Brücken bauen zwischen Bibel und Naturwissenschaft, aber alles lässt sich nicht harmonisieren. Zurück, Epheser 3, Vers 11, Plan der Äonen. Vater und Sohn haben miteinander gesehen, denn sie sind ja auch die alles Vorauswissenden, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig, auch alles vorauswissend. Den Fall Satans und den Fall der Menschen, 1. Mose 3, das alles wurde erkannt. Und ich kann es wieder nur in menschlichen Worten sagen. Wie soll ich es anders sagen? Der Vater hat den Sohn gefragt, diesen Fall in der Geisterwelt und in der gesamten Natur und in der Menschenwelt, bei unserem Ebenbilde, das wir schaffen wollen, bei dem Menschen, dieser Fall mit all seinen Folgen kann nur gut gemacht werden auf einem Wege. In bist du, mein Sohn, bereit, hinabzusteigen von Stufe zu Stufe, dich gleich zu machen den Menschen, Handwerk zu lernen, Zimmermann zu werden und dich töten zu lassen. Bist du bereit, dann auf dieser Erde zu sterben, und zwar mit Schimpf und Schande am Kreuz, ausgestoßen aus dem Volke Israel? Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen, lässt Paul Gerhard den Herrn Jesus antworten in dem Liede, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Und das ist keine Fantasie des Paul Gerhard. Vater und Sohn haben die Notwendigkeit des Kreuzes erkannt und der Sohn hat dem Vater das Ja gegeben. Und wenn er das nicht getan hätte, dann wäre nie eine Schöpfung erfolgt. Gott probiert nicht drauf los. Kann sein, es glückt, kann auch sein, dann haben wir eben kein Glück, dass die Geschöpfe Nein sagen. Dann kommen wir eben nicht zu unserem heilsgeschichtlichen Ziel. Nein, alles wurde vorher erkannt. Das Heilmittel stand bereit. Entschuldigen Sie, ein ganz profanes Beispiel. Mancher, der mit Herzanfällen zu tun hat, stellt sich wohl so ein Fläschchen auf den Nachttisch, nicht wahr? Am Abend, wenn da nachts was kommt, schnell muss ich da zu diesem Fläschchen greifen, damit mir wieder besser wird. Bevor die Not kommt, muss schon das Heilmittel bereitstehen. Ehe der Sündenfall geschah, ehe die, die fallen würden, überhaupt nur geschaffen waren, war schon der Heiland da und hatte der Heiland schon grundsätzlich Ja gesagt zu diesem Weg. So, damit Sie nicht denken, das fantasiere ich nun. 1. Petrus 1, nun schnell der biblische Beleg. 1. Petrus 1, 19 und 20, 18 bis 20 möchte ich dazu lesen. Indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Vor Grundlegung der Welt als Lamm erkannt, und Lamm bedeutet immer Golgatha. Die Schlachtung des Lammes war der Kreuzestod Jesu Christi auf Golgatha. Jetzt wieder eine vorwitzige Frage, würde Augustin und Martin Luther sagen. Jetzt werde ich noch vorwitziger. Haben denn vielleicht der Vater und der Sohn vor Grundlegung der Welt schon an uns gedacht? In einem Liede heißt es, er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Am Kreuze habe Jesus auch schon an uns gedacht. Das ist gewisslich wahr. Aber nun stelle ich die Frage, ob er viel früher schon an uns gedacht hat, der Vater und der Sohn. Jawohl, Epheser 1, Vers 4. An die Gemeinde seines Leibes, da hat er auch vor Grundlegung der Welt schon seine Auswahl getroffen. Er hat uns gesehen und er hat uns erwählt. Epheser 1, Vers 4. Das hat nichts zu tun mit einer Prädestination im calvinischen Sinne, hat nichts zu tun mit Fatalismus. Wäre völlig falsch zu sagen, naja, sind wir eben erwählt, dann kann ich auch nichts dazu, dann habe ich Glück gehabt, bin ich nicht erwählt. So wie ich das hörte mit 14 Jahren in einer Kirche in Mettmann im Rheinland von dem Pfarrer, der mich dort konfirmierte und der auf dem calvinischen Boden stand. Es ist nun einmal der Wille Gottes, dass die allergrößte Zahl der Menschen der ewigen, endlosen Verdammnis anheimfällt. Wir aber, die wir heute Morgen in der Mettmanner Kirche sitzen, wir haben das Vorrecht und können unserem Gott nicht genug dafür danken, dass wir errettet sind. Krasser, furchtbarer, entsetzlicher, unbiblischer Heilsegoismus. Nein, niemals ist es so. Aber Epheser 1, Vers 4 steht nun, auserwählt vor Grundlegung der Welt, wie er, Gott, der Vater, uns auserwählt hat in Christo vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Der Vater hat uns gesehen, der Vater hat uns erkannt, der Vater hat uns auserwählt. Aber nicht isoliert als Einzelgeschöpfe hat er uns damals gesehen, sondern immer in Verbindung zum Sohne, als Glieder seines Leibes. Das ist unsere Bestimmung. Zeugung, Planung, Schöpfung. So, jetzt kommt erst 1. Mose 1, Vers 1. Nach Zeugung und Planung kommt dann drittens die Schöpfung. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ich will dazu der Zeit halber weiter nichts sagen, denn ich habe ja noch mehr zu sagen. Was geschah dann im Blick auf den Sohn und den Vater? Dann kam es zu jenem einzigartigen Abstieg. Abstiegsweg, Erniedrigungsweg Jesu Christi, den wohl niemand großartiger formulieren durfte als Paulus in Philipper 2, Vers 5 bis 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, er war Gott gleich, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte, entleerte, die Gestalt eines Knechtes oder Sklaven annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt, Haltung, Gebärden wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuze. Jesus war Gott gleich. Und das, was er hatte, hielt er nicht raubmäßig fest. Das genaue Gegenteil zu der Gesinnung dessen, von dem wir gestern Abend sprachen. Der wollte sich selbst das, was er nicht hatte und was er dem Sohne Gottes neidete, sich gewaltmäßig an sich reißen. Und hätte er es je an sich reißen können, dann hätte er es wie eine Beute festgehalten, um es nie wieder loszulassen. Raubmäßig festhalten. Das sehen wir ja bei den Raubtieren, auch schon bei manchen kleineren Raubtieren, die sie zu Hause haben. Wenn die ein Stück Fleisch zwischen den Zähnen haben und sie wollten versuchen, das wieder rauszureißen, dann geht aber ein Geknurre los. Das, was ich habe, das lasse ich mir nicht nehmen. Ist der Mensch so viel anders? Man sagt, die in Bonn kleben manchmal am Sessel. Der Mensch klebt an Ämtern, Würden, Titeln. Manche Professoren leiden furchtbar darunter, wenn sie emeritiert sind und nicht mehr im Dienst an einer Universität. Ich hörte das mal von einem Professor, dem tat es ja so leid und so weh. Da hat er sie alle sitzen sehen, die Studenten feuchten wie gebannt seinen Ausführungen und nun ist es auf einmal fertig. Da spielt man ja keine große Rolle mehr. Die Frau daheim sagt vielleicht zu dem Herrn Professor im Ruhestand, da komm an den Tisch, Essen ist fertig. Ja, das war doch was anderes bei der Universität, wie die Studenten an meinen Augen und an meinen Lippen hingen und meine Formulierungen aufsauchten. Ja, wir kleben und hängen an Titeln, an Würden, an Funktionen. Manchmal hängen wir an Menschen, wir hängen an Karriere, an Hobby, an eigenwilligen Zielen. Bitte bete nie so zu deinem Gott und Vater. Bitte bete nie, lieber Vater, alles kannst du mir antun, nur das nicht. O Gott im Himmel, du kannst mir alles nehmen, nur das nicht. Bitte bete so nicht, bitte bete so nicht. Aber manche Leute denken so, von diesem ehrgeizigen Ziel, von dieser Karriere, das darf mir niemand nehmen und diesen Menschen darf man mir nicht nehmen. Alles darf geschehen, nur das nicht. Das ist reiner Götzendienst, das ist reiner Götzendienst. Und da kennt Gott keinen Spaß. Er will vor allem anderen geliebt werden. Und der Herr Jesus sagt, wer nicht hasst Vater, Mutter, Weib und Kind, das heißt in dem Zusammenhang, wer nicht bereit ist, hinter mich an Platz 2 zu rücken, alles, der lass es lieber ganz sein. So gibt es auch eine heilige Eifersucht Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jesus konnte loslassen und sich erniedrigen von Stufe zu Stufe. In Kürze, ja, jetzt am Donnerstag wird es von der Druckerei geliefert. Da erscheint auch so ein kleines Paulus-Verteilheft wieder bei uns im Paulus-Verlag von Bruder Rupprecht Bayer. Lass los von dir selber. Und das hat er da so schön ausgeführt. Lass die Vergangenheit los. Lass die Gegenwart los. Lass die Zukunft los. Ich hätte es gerne mitgebracht, aber die Druckerei hat sich etwas verspätet um 14 Tage. Ein sehr wichtiges kleines Heft. Lass los. Lass auch die Kinder los, besonders wenn sie größer werden. Wer das nicht kann, der bereitet sich und anderen viele Schmerzen. Das muss man ja manchmal den Schwiegereltern auch sagen. Nun bin ich langsam in dem Alter, wo ich meine Fehler gemacht habe und kann dann so klug auch über Erziehung reden. Also lass deine Kinder los. Wenn du sie freiwillig loslässt, kriegst du sie vielleicht doppelt zurück in herzlicher Liebe. Wenn du sie aber niemals loslässt, die Suppe haben wir immer so zubereitet und das geht doch nicht, dass man sie anders macht und in der Kindererziehung dauernd hineinredet. Die sind froh, wenn sie dich nicht sehen, lieber Schwiegervater, liebe Schwiegermutter, wenn du es so machst. Lass doch los, lass doch los. Lass deine Kinder los, lass deine Enkel los, lass deine Schwiegerkinder los. Für mich war das so anschaulich bei der Heirat der zweiten Tochter. Die fand in England statt, diese Hochzeit. Und in England geht manches sehr förmlich und symbolisch. Der Brautvater geht bei der Hochzeitsfeier mit der rechten Hand, er fasst die Hand der Braut und geht damit nach vorne und legt die Hand der Braut in die Hand des Mannes Gottes und der Mann Gottes vorne, der nimmt die Hand der Braut und legt sie in die Hand ihres Mannes. So dachte ich, die bist du los, du bist nicht mehr ihr Haupt, hast keine Rechte mehr. Aber wenn man freiwillig loslässt, kriegt man sie gerne und doppelt in herzlicher Liebe zurück. So viel zum Loslassen. Das Älterwerden ist eine Schule des Loslassens. Mir sagte eine Schwester in Süddeutschland, das ist allerdings sehr, sehr schwer. Eine Schwester, die sich schon öfter von ihren Kindern verabschiedet hat, weil sie sagte, ich bin sterbend. Und die doch noch heute lebt, nach etwa einem halben Jahr, wo sie zwischen Tod und Leben schwebt, immer man mal denkt, es geht zu Ende. O Vater, meine Füße hast du mir genommen, ich kann nicht mehr laufen. O Vater, meine Hände hast du mir genommen, die wackeln nur noch, ich kann nichts mehr angreifen, muss gefüttert werden. O Vater, jetzt nimmst du mir meine Augen, als nächstes kommt das jetzt. Das würde mir wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr schwer werden, von so etwas sich zu lösen, solchen Lösungen zuzustimmen. Das Älterwerden ist eine Schule des Loslassens. Der Herr Jesus hat losgelassen, losgelassen, losgelassen von Stufe zu Stufe, und manche Brüder sehen in Philipper 2, 5 bis 8 eine siebenfache Folge von Erniedrigung. Erst einmal das innere Loslassen. Dann hat er sich selbst entleert. Die Kenosis, die Entleerung Jesu Christi, das war kein allmächtiges, allwissendes Kind in der Krippe. Er nahm Knechtsgestalt an, drittens. Da denken manche nicht gleich an die Menschwerdung, sondern etwa an 1. Mose 18. Der Herr Jesus tritt auf die Stufe der Engel hernieder und erscheint mit zwei anderen Engeln etwa bei Abraham. Viertens, das Wunder der Weihnacht, er wurde Mensch und in seiner Haltung und Gebärden wie ein Mensch erfunden. Und dann hat er sich noch einmal erniedrigt. Fünftens, indem er nicht als König oder Fürst über diese Erde ging, sondern als Zimmermannssohn. Markus nennt ihn auch mal den Zimmermann. Er hat nach dem frühen Tode seines Vaters die Werkstatt übernommen. Der Herr Jesus im Arbeitskittel, das ist doch auch mal eine Ermunterung für uns. Jesus im Beruf. Schade, dass es darüber nicht einen Film gibt, einen Originalfilm von Gott gedreht. Das wird mich interessieren. Jesus, der auch seinen Ärger hatte mit den Leuten, er kannte sich aus im Alltag. Er hatte einen irdischen Beruf als Zimmermann. Und dann sechstens, er wurde gehorsam bis zum Tode. Er hätte nicht sterben müssen. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es freiwillig. Und siebtens und letztens, nicht irgendein Tod im Krankenhaus, auf der Intensivstation oder irgendwo, sondern am Schandpfahl. Erniedrigt, erniedrigt, erniedrigt. Was am Kreuz auf Golgatha zwischen Sohn und Vater vor sich ging, das können wir wahrscheinlich nie voll ermessen. Vielleicht in der Herrlichkeit droben erkennen wir es mal. Ich denke, da liegt ein Geheimnis. Einerseits wissen wir, dass der Herr gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er betete wahrscheinlich Psalm 22 ganz. Er fühlte sich von Gott total verlassen. Ja, Bruder Geier hat einmal gesagt, die Gottverlassenheit des Sohnes am Kreuz war schlimmer als der Feuersee. So schreibt er in seinem Buch, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Die Gottverlassenheit am Kreuz war schlimmer als der Feuersee, jener feurige Pfuhl, wo der Rauch ihrer Qual aufsteigt in die Zeitalter der Zeitalter. Warum denn? Bruder Geier sagt, im feurigen Pfuhl büßt jeder nur für eigene Sünden. Jesus aber büßte für die Sünde des Kosmos. Er wurde zur Sünde gemacht. Juristisch wurde ihm alles zugerechnet. Juristisch gesehen, nur juristisch, hing dort die Sünde. Deshalb auch der Vergleich mit der Schlange, die der Mose in der Wüste erhöht hat. Und auf der anderen Seite steht geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott war in Christo. Ich bringe die Stellen noch nicht ganz zusammen. Ich verstehe das nicht ganz. Die Lösungsversuche von Langenberg und Jägle kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man sagt, Jesu Ruf am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Das sei in Wirklichkeit ein Siegesruf. Zu welch großem und herrlichen Ziel hast du mich hier zum Überrest werden lassen? Nein, es war wirklich ein Abgeschnittensein vom Vater. Einmal von jeder äußeren Hilfe. Der Gekreuzigte sagt ja im Psalm 22, die Väter, die schrien und du rettetest sie und ich schreie und du rettest mich eben nicht. Und dann stand wie eine trennende Wand zwischen ihm und dem Vater die Weltsünde. Mindestens subjektiv fühlte er sich von Gott so total verlassen wie nie ein Geschöpf. Und hätte er nicht Leben in sich selber gehabt, sagte Bruder Geier, hätte er das nie aushalten können. Wie der Vater Leben in sich selber hat, so hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selber, steht einmal im Johannesevangelium. Nur deshalb konnte er das überhaupt durchhalten, diese Situation. Vom Sohn aus gesehen, subjektiv gefühlt, vom Vater verlassen, und doch vom Vater aus gesehen hat er den Sohn nicht im Stich gelassen. Wie gesagt, darüber liegt ein Schleier. Wir können das, glaube ich, im Fleisch nicht ganz enträtseln. Ein Geheimnis, die Vater-Sohn-Beziehung am Kreuz. Natürlich, eines ist sicher, er war auch da total von der Liebe des Vaters getragen, das ist klar. Und am dritten Tage hat ihn der Vater auferweckt durch seine Macht. Manche Leute sagen, die Auferstehung sei ein Wunder, schwer zu glauben. Wenn wir aber von Gott her denken und wenn wir jetzt an diese wunderbare Vater-Sohn-Beziehung denken, dann muss ich sagen, es wäre ein Wunder gewesen, wenn der Vater ihn nicht auferweckt hätte. Der allezeit gehorsame Sohn, der in Liebe sich bereit erklärt, Vater, ich will diesen Weg gehen, um eine Welt zu retten, um den Fall mit allen Folgen wieder gut machen zu können, denn es kann nur auf diesem Wege geschehen. Und anschließend lässt ihn der Vater sitzen, lässt ihn im Totenreich und kümmert sich weiter nicht um ihn. Das wäre für wahr ein Wunder. Unmöglich. Es war unmöglich, dass er vom Tode gehalten werden konnte. Es war nur möglich, dass der Vater ihn selbstverständlich wieder zu sich nahm und über alles erhöhte. Epheser 1, Vers 19. Es kam die wunderbare Himmelfahrt Jesu durch die Himmel, höher als die Himmel, über alle Himmel, in den Himmel selbst ist er eingegangen. Das scheint ein Widerspruch zu sein, haben wir schon mal darüber nachgedacht, wenn es einerseits heißt, er ist höher als die Himmel geworden, über alle Himmel erhöht und dann in den Himmel selbst. Ja nun, es gibt geschaffene Himmel und unerschaffene Himmel. Durch alle geschaffenen Himmel ist er hindurch und über alle geschaffenen Himmel, in den unerschaffenen Himmel Gottes selber, in jenes unzugängliche Licht. Hebräer 4, Vers 14. Hebräer 7, 26, Hebräer 8, Vers 1, Hebräer 9, 24, Epheser 4, Vers 10. Und jetzt mache ich einen Sprung in die ferne Zukunft. Das allerletzte, was wir dann erfahren, Jesus und der Vater, das Bibelwort, das am weitesten in die Zukunft hinausweist, das steht nicht in der Offenbarung am Schluss. Paulus schaut weiter als Johannes. Im letzten Kapitel der Bibel, da ist alles in einer strömenden, lebendigen Bewegung. Die Wasser des Lebens rauschen, die Bäume des Lebens wachsen und ihre Blätter dienen zur Therapie der Nationen. Offenbarung 22, Vers 2. Aber das Werk ist noch nicht fertig. Das großartige Programm, siehe, ich mache alles neu, ist noch nicht fertig. Es ist aber in einer rauschenden, strömenden Bewegung. Wie es fertig ist und der Sohn kann vor den Vater treten und sagen, alles ist unterworfen, das finden wir bei Paulus. 1. Korinther 15, 27 und 28. Denn das All hat er seinen Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass das All untergeordnet sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat. Wenn ihm aber das All untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All untergeordnet hat, auf dass Gott alles in allen sei. Nach dem heutigen Zeitgeist wäre etwas anderes zu erwarten. Nach dem heutigen Zeitgeist ist nicht so unangenehm wie Unterordnung, Unterordnung, Unterordnung. Also nein, ich habe neulich mal irgendwo gesagt, man müsste eine neue Partei gründen. Die Partei der Demo, des Dienens und der Unterordnung. Aber ob man da einen Abgeordneten ins Parlament brächte, die Partei der Demut und des Dienens. Ja, wir wollen dienen, wir wollen nicht kommandieren und mitbestimmen. Dienen, dienen, dienen wollen wir. Nach dem Zeitgeist würde der Sohn nach vollbrachtem Werk vor den Vater treten und sagen, Vater, und jetzt gib mir bitte das, worauf ich ehrgeizig schon seit Äonen warte, die Gleichberechtigung mit dir, oh Gott, die gleichberechtigte Mitbestimmung. Nein, nein, das ist der heutige Zeitgeist. Das ist bei uns Menschen so. Sondern am Ende sagt der Sohn, es ist meine Wonne und Freude, Vater, dir untertan zu sein. Wir sind völlig in unserem Denken vom biblischen Denken weggekommen. Nach biblischem Denken ist Unterordnung etwas Gutes und Richtiges. Ich habe vor 15 Jahren mal, ungefähr vor 15 Jahren, in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit einen Artikel geschrieben, Heilung durch Unterordnung. Nur auf Wegen der Unterordnung bringt Gott sein zerrissenes All in Ordnung, anders nicht. Und solange wir noch jegliche Unterordnung als eine enorme Zumutung, Verletzung der Menschenwürde, als etwas Schreckliches empfinden, in Ehe, in Familie, im Beruf, in der irdischen Gemeinde, in der geistlichen Gemeinde, dem Staat, Ein paar Schlaglichter aus dem Leben Jesu auf Erden. Matthäus 11, 25 bis 30 möchte ich lesen und dann noch einen Blick in das hohe priesterliche Gebet Jesu. Matthäus 11, 25 bis 30. Da sehen wir in eine vertraute, innige Zwiesprache hinein zwischen Vater und Sohn. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Der Sohn stand immer vor dem Vater in der Beziehung: Ja, Vater. Und es ist gut, wenn auch wir immer, unser Inneres immer auf diesen Ton gestimmt ist: Ja, Vater. Ja, Vater. Wir dürfen seufzen, aber wir sollen nicht murren. Seufzen ist keine Sünde. Seufzen, stöhnen, ächzen, klagen, jammern: Herr, es ist schwer. Meine Hände hast du mir genommen, meine Füße hast du mir genommen, jetzt nimmst du mir noch das Augenlicht. Aber die betreffende Schwester, deren Namen ich nicht hier nennen will, hat nicht gemurrt. Bis heute habe ich das nicht von ihr gehört. Seufzen, klagen, stöhnen, jammern läuft immer noch auf der Linie des Ja. Ja, Herr, aber es ist schwer. Und das ist keine Sünde. Nach Römer 8 seufzt die Schöpfung, seufzen wir, seufzt auch der Heilige Geist. Aber murren ist eine schwere Sünde, denn das liegt auf der Linie des Nein, der Rebellen wider Gott und seinen Christus. Nein, alles darfst du mit mir machen, aber das nicht. Bitte geben wir Gott keine Bedingungen, die er zu erfüllen hätte. Niemals. Ja, Vater. Auch wenn man seine Wege nicht immer versteht, auch wenn seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Ja, Vater. Und dieses Ja, Vater, sagt der Herr Jesus hier in Matthäus 11 in einer Situation, wo sich seine Verwerfung abzuzeichnen beginnt. Da sind die ersten Städte, die seine Botschaft ablehnen. Und nun lese ich weiter. Ein sehr inniges Wort zwischen Vater und Sohn, Matthäus 11, 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Jetzt lese ich mal zuerst nicht weiter. Der Sohn bringt also zum Ausdruck: O Vater, was jetzt in meinem Herzen vor sich geht, wo ich hier auf dieser Erde bin, eine Kette von Leiden, eine Kette von Demütigungen. Gestern Abend haben wir gesehen, Matthäus 4, der Teufel nimmt ihn mit. Der Teufel nimmt ihn mit und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und dann führt ihn der Teufel dahin und dann führt ihn der Teufel dahin. Das ist doch eine Unverschämtheit. Das ist doch nicht möglich. Das Geschöpf nimmt den Schöpfer so bei der Hand. Komm mal mit. Das ist doch ein tiefes Leiden, eine Erniedrigung, Schimpf und Schande, dass er sich das gefallen lässt. In Matthäus 4 denken wir mal drüber nach, wo in den Evangelien wir überall Erniedrigungen und Leid Jesu finden, dass hineingetaucht werden in diese ganze Atmosphäre der Sünde auf Erden, er, der doch Sünde nicht kannte, und dass der Teufel ihn so mitnimmt. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und nun kommt vor seinem geistigen Auge das Kreuz näher und näher, aber er sagt: Ja, Vater, Vater, was jetzt in meinem Herzen vor sich geht, wo dir das Kreuz immer näher kommt, Gethsemane und Golgatha, das verstehen die da alle nicht. Meine Jünger, meine Anhänger, mögen sie noch so begeistert ausrufen: Selig die Brüste, die du gesogen hast, selig der Leib, der dich getragen, mögen sie manchmal in solche euphorischen Bekenntnisse ausbrechen. Was wirklich in meinem Herzen ist, Vater, das verstehst ja nur du, mit dem ich das Ganze vor Grundlegung der Welt schon abgesprochen hatte. Aber auch was in deinem Herzen ist, o Vater, das weiß nur ich. Punkt. Nein, kein Punkt. Der Satz geht noch weiter. Der hat noch eine wunderbare Fortsetzung in Matthäus 11, 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Ach so. Jetzt eröffnen sich wunderbare Möglichkeiten für uns, dass nicht nur Jesus allein sagt: O Gott, was in dir ist, dein inneres Wesen, das kann ja niemand erkennen. Doch, Will er vielleicht uns den Vater offenbaren? Paulus bezeugt es immer wieder, wir dürfen, wir sollen hineinwachsen in die Erkenntnis Gottes, des Vaters, und sollen und dürfen ihm immer näher werden, wachstümlich wachsen in der Erkenntnis Gottes, schreibt doch Paulus etwa Kolosser 1. Und aus dieser innigen Vater-Sohn-Beziehung fließt dann die freundliche Einladung, das bekannte Wort Matthäus 11,28. Kommet her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt der, der vorher sagen konnte, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Die Demut Jesu ist eines der größten Wunder. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das sollte man mitnehmen in den Alltag. Mancher Mensch, der sich so furchtbar ärgert im Alltag, ich sag's mir selber auch, ich neige auch zum Ärger, denn ich komme von Westfalen gebürtig, von Ostwestfalen, Flotho an der Weser. Und da pflegt man einen roten Kopf zu kriegen und sich zu ärgern, wenn was nicht nach Wunsch läuft. Ihr kennt das ja vielleicht, hier ist ja auch schon Westfalen, wenn auch der Südzipfel. Ja, und wenn man da etwas mehr Demut lernt und wenn man da etwas mehr Sanftmut lernt, ich muss ja nicht immer Recht haben, ich muss ja nicht alles bestimmen, was könnte da in manchem Herzen, in mancher Familie eine wunderbare Harmonie einziehen, wenn wir aber nicht demütig sind, wenn wir auch nicht sanftmütig sind. Mein Wille, meine Rechthaberei, das kann doch nicht sein, dass ich mich irre. Dann fügen sich viele Menschen in ihrem ungestillten Ehrgeiz, in ihrem Hochmutsdrang, ich will hinauffahren, wenn auch nicht gleich mich gleich machen dem Höchsten, aber ich will steil hinauf auf dieser Erde, denn ich bin schließlich wer. Wenn wir mal loskämen von unserem Hochmut in die Demut, in die Sanftmut, dann brauchen wir auch nicht so viel Seelenärzte aufsuchen und Tabletten und Psychotherapie und dies und jenes, weil wir immer so aufgeregt sind. Demut und Sanftmut. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zum Schluss noch ein Blick in das wunderbare hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Und ich empfehle als Nacharbeit für diese Stunde zu Hause, dass man das mal ganz in Ruhe Vers für Vers durchliest. Johannes 17. Etwas ganz Kostbares, vielleicht mit das Innigste, das wir in der ganzen Bibel haben. Einige Verse will ich lesen, 5-11. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Kosmos war. Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Und noch einige Verse ab Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Beachten wir bitte das wunderbare gleich wie. Das wunderbare gleich wie, das 7-mal vorkommt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, aus dem Kosmos, gleich wie ich nicht aus dem Kosmos bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Und als letztes lese ich noch einmal den Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das gehört zum Innigsten in unserer ganzen Bibel. Bruder Adolf Heller hat schon hingewiesen auf das siebenfache gleich wie in Johannes 17. Und wenn Sie dieses Kapitel nochmal zu Hause durcharbeiten, unterstreichen Sie sich dieses siebenfache gleich wie. Ich will nur kurz auf Folgendes noch hinweisen zum Schluss. Das erste und das fünfte und das sechste ist das gleich wie des Einsseins. Also hat der Bruder wohl doch nicht übertrieben. Und damit komme ich zur Beantwortung der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. In dem Lied Lobgesänge der Gemeinde 1002, in der Gemeinschaft deiner Liebe ruh ich wie ein entwöhntes Kind und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Was zwischen der Gottheit vorgeht, was zwischen Jesus und dem Vater vorgeht, da dürfen wir hineinkommen. Das gelingt nicht, wenn du jeden Tag 4 Stunden vor dem Fernseher hockst und eine Minute Zeit hast für den Herrn Jesus. Da gelingt das wirklich nicht. Aber wer sich Zeit nimmt, auch für den Herrn, wie schnell ist in der Fürbitte eine halbe Stunde herum, habt ihr das schon gemerkt? Wie schnell ist in der Fürbitte eine halbe Stunde herum? Wer sich Zeit nimmt, ich will da gar nicht gesetzlich werden, ich will da gar nicht sagen, du darfst 2 Minuten Fernsehen und 1 Stunde beten, ich will da gar keine Gesetze aufstellen. Aber bitte, ich will nur eines sagen, seien wir behutsam vor den Medien dieser Welt und nehmen wir uns Zeit für den Herrn Jesus. Wer im Ruhestand ist, der hat ja sowieso Zeit für den Herrn Jesus. Oder, ich fürchte, da sorgt der Teufel auch noch dafür, dass man in der gehetzten Welt keine Zeit hat. Das habe ich schon von Rentnern zu meiner großen Verwunderung vernommen. Ich verstehe das gar nicht. Ja, 3-mal das gleich wie des Einsseins. In Vers 11, in Vers 21, in Vers 22, in Vers 11, eins wie wir sollen die Gotteskinder dann auch untereinander sein. Eins wie wir, Vers 11, es ist kaum zu fassen. Vers 21, eins in uns. Die Einheit der Kinder Gottes kann nur zustande kommen, indem sie fließt aus der herzlichen Verbundenheit mit Vater und Sohn. Wenn es die nicht gibt in unserem Leben, dann werden wir ewig zerstritten bleiben. Wenn es die nicht gibt, die innige Verbundenheit zwischen Vater und Sohn und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Wenn es das in unserem Leben nicht gibt, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass es zwischen den Brüdern und Schwestern nicht stimmt, sondern immer und immer wieder Ärgernisse kommen, immer wieder. Oft sind es doch so belanglose Kleinigkeiten. Eins wie wir, Vers 11. Eins in uns, Vers 21. Eins durch Herrlichkeit, Vers 22. Und wenn man seinerzeit dem Bruder Karl Geier, der 1955 verstorben ist, den Vorwurf machte, ihr verkündigt zu viel Herrlichkeit, ihr verkündigt zu viel Herrlichkeit, ihr müsst mehr Kreuz und Sterben predigen, dann sagte Karl Geier, der Weg, wie die Gemeinde Jesu einig wird, eins wird, ist eins durch Herrlichkeit und nicht eins durch unsere Jämmerlichkeit. Durch die werden wir niemals eins, wenn wir immer nur Moralprediger Predigten halten im Zuchtmeisterstab. Wir sollten aber endlich, sondern dass wir hineinblicken in seine Herrlichkeit und in hohe Berufung der Gemeinde. Da wird man eins im Blick auf zukünftige Aufgaben. Da lernt man auch, dass es ja im Himmel keine abgetrennten Bereiche gibt für Methodisten, Baptisten, Kirche und die und die und die Gemeinschaft. Und da fangen wir hier unten mal schon an, die trennenden Zäune fallen zu lassen. Wenigstens ab und zu einmal, dass wir es schon mal lernen. Das erste und fünfte und sechste gleich wie ist das gleich wie des Einsseins. Das zweite und dritte ist das gleich wie des Ursprungs. Vers 14 und 16. Sie sind nicht aus dem Kosmos, wie ich nicht aus dem Kosmos bin, auch nicht von dieser Welt. Dem Fleische nach sind wir aus dieser Welt mit 1000 Fäden gebunden, aber dem Geiste nach nicht, da sind wir von droben wie er. Das vierte gleich wie in Vers 18 ist das gleich wie der Sendung, gleich wie du mich gesandt hast, sende ich sie in die Welt. Und da macht die Gemeinde Jesu oft den großen Fehler, dass wir meinen, wir beeindrucken die Welt dann am meisten, wenn wir werden wie die Welt. Also wenn die Welt Rockmusik macht und laute Musik, dann müssen wir uns bemühen, dass wir mit genau der gleichen Musik, aber dann fromme Texte dazu, die Welt beeinflussen. Und die Welt sagt, die Welt selber sagt, das hätten wir von euch nicht erwartet. Wir denken, ihr legt da auf einer anderen Linie. Pantomimen und christliches Theater und was wir alles machen. In Stuttgart war eine große Evangelisation im Sommer, aber leider, leider habe ich auf der Ankündigung gesehen, christlicher Sport, christlicher Film, christliches Theater, christliches Pantomime und am Schluss stand auch noch christliches Wort ganz hinten. Wir beeindrucken im Gegenteil die Welt dadurch, dass wir anders sind, als die Welt ist. Das gleich wie der Sendung und dann siebtens das gleich wie der Liebe in Vers 23. Und in Vers 24 tut der Herr Jesus etwas Ungewöhnliches. Er tritt im Gebet vor den Vater hin und sagt, ich will. Wir sind doch andere Töne gewohnt von Gethsemane, nicht mein, sondern dein Wille, o Vater. Ihr Lieben, lasst mich das als letzten Gedanken heute früh noch sagen. Wenn es um ihn selber geht, dann sagt der Herr Jesus, nicht mein Wille. Wenn es aber um uns geht, um dich und mich, dann tritt er kühn vor den Vater und sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch da unten in Weidenau und im Siegerland und überall, wir, die wir heute zusammen sind, sind da voll auch gemeint. Ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. In welch wunderbar einfachen Worten sagt das hier der Herr. Wir können an die Entrückung der Gemeinde denken. Ich will, dass sie bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Natürlich sagt das der Sohn nur, wenn er was weiß, dass der Vater das auch will. Das ist kein trotziges Ich will, sondern in der vollen Harmonie mit dem Vater. Da übernimmt er den Willen des Vaters und macht es zu seinem eigenen Willen. Ja, Vater, ich will, dass die bei mir sind. Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung. Und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Ihr Lieben, das ist wohl etwas vom Wichtigsten in unserem inneren Wachstum, dass wir hineinkommen in diese Stille mit dem Vater und dem Sohn, dass wir auch davon etwas wissen. Wichtiger als, dass du die oder die Erkenntnis auch noch hast, wichtiger als, dass du die und die Bibelstelle auch noch weißt, das ist auch wichtig, aber wichtiger und das erfordert Zeit und Stille. Nimm dir mal Zeit. Zu Hause im Kämmerlein oder auf einem Parkplatz oder auf einem Waldspaziergang, Liebe macht erfinderisch, nimm dir Zeit und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Aus dieser Einheit mit dem Vater, aus dieser Einheit mit dem Sohn allein kann dann auch die Liebe untereinander wachsen und gedeihen. Die Liebe der Kinder Gottes, die ja so herzlich sein soll, dass die Weltmenschen im Siegerland sagen, also nein, was haben die nur? Da muss ich auch mal hin in deren Versammlungen, wenn die einander solche Liebe entgegenbringen. Amen.